Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Der Bundestag stärkt die Position von verdeckten Ermittlern gegen Kinderpornografie und gegen Cybergrooming. Die Debatte um die Grundrente ist erneut aufgeflammt, nachdem Sozialminister Heil seinen Gesetzesvorschlag dazu in Umlauf gebracht hat. Bei der Union wächst die Empörung. Dazu gleich ein Gespräch mit Jana Schimke von der Mittelstandsunion. Außerdem, immer mehr Pensionskassen geraten in Schwierigkeiten, ihre Zusagen einzuhalten. Und in Thüringen, da gibt es zumindest schon mal ein Regierungsprogramm, aber noch keine Ministerinnen oder Minister. Das und mehr hier im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Viele Kinder erleben Schreckliches im Internet, ohne dass Eltern oder gar Polizei es mitbekommen. Täter erschleichen sich das Vertrauen kleiner Mädchen und Jungen, bahnen sexuelle Kontakte an und versuchen, an Fotos und Videos mit Missbrauchsszenen zu gelangen. Schlimmste Sexualverbrechen passieren so versteckt vor den Augen der Eltern. Der Polizei sind bisher jedenfalls die Hände gebunden. Selbst verdeckte Ermittlungen bringen sie nicht weiter. Jetzt allerdings bekommen Ermittler neue Möglichkeiten als Lockvögel und im verdeckten Einsatz mit bisher undenkbaren Mitteln an die Hand gegeben. Der Bundestag hat nämlich dazu heute neue Regeln beschlossen. Gudula Geuter.
Ermittler brauchen bessere Möglichkeiten, um gegen Kinderpornografie im Internet vorzugehen. Da waren sich Vertreter aller Fraktionen im Bundestag völlig einig. Nicht nur Jan-Marco Lutschak, CDU, und Johannes Fechner, SPD.
Hinter jedem Bild, was dort im Internet kursiert, hinter jedem Video, da steht ein Opfer. Ein Kind, das missbraucht wurde, was wahrscheinlich sein Leben lang traumatisiert bleiben wird.
Nach der polizeilichen Kriminalstatistik hat sich seit 2015 die Zahl der Verbreitung und der Herstellung von kinderpornografischem Material verdoppelt, liebe Kollegen, verdoppelt. Und weil zu befürchten ist, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist, müssen wir jetzt handeln.
Dabei ist das Mittel, das Polizisten an die Hand bekommen sollen, mindestens ungewöhnlich. Sie sollen so Zugang zu Plattformen der Kinderpornografie bekommen, als wären sie selbst Täter, erläutert die Sozialdemokratin Eva Högel.
Es ist dringend erforderlich, dass unsere Ermittlerinnen und Ermittler diesen Zugang bekommen, denn die Täter tummeln sich dort in diesen Foren und häufig wird dann verlangt, dass dort auch Bildmaterial eingebracht wird, damit sozusagen Vertrauen aufgebaut wird.
Solche Bilder sollen die Ermittler also hochladen, dürfen allerdings keine echten, sondern synthetisch generierte, die keinem realen Kind mehr zugeordnet werden können. Trotzdem habe sie sich schwer getan mit dieser Befugnis, räumt Eva Högel ein, ebenso wie Nima Movassat von der Linkspartei und die Grüne Kanan Bayram.
Man kann hier durchaus einwenden, dass dadurch noch mehr Missbrauchsmaterial ins Internet gelangt, auch wenn es nicht echt ist.
Ich will schon feststellen, dass wir uns insoweit überwunden haben, weil uns das Ziel des Schutzes der Kinder hier wichtiger ist.
Notwendig, wenn auch nicht problemfrei, nennt das Instrument auch der FDP-Rechtspolitiker Jürgen Martens.
Denn der Staat ist auch bei der Verfolgung von Straftaten an seine Gesetze gebunden.
Eben das ist der Grund, warum seine Partei, genau wie Grüne und Linke, einer weiteren Gesetzesänderung nicht zustimmt, der Ausweitung der Strafbarkeit beim Cybergrooming. Da macht sich der Täter im Internet an Kinder heran, um sie zu sexuellen Handlungen zu bringen. Das ist schon jetzt strafbar. Johannes Fechner beschreibt das Ausmaß so.
Es geht um unsere Kinder, es geht um junge Menschen in unserer Gesellschaft. Und vor allen Dingen ist es so, dass etwa 15% der Kinder unter 14 Jahre bereits Opfer sexueller Belästigung im Netz geworden ist.
Was bisher nicht strafbar ist, das ist der Versuch, sich an ein nur vermeintliches Kind heranzumachen. Sitzt auf der anderen Seite in Wirklichkeit ein Polizist oder ein Elternteil, liegt ein untauglicher Versuch vor. In Zukunft soll das strafbar sein, nach dem Willen der Koalition und auch der AfD. Es könne nicht sein, so Tobias Matthias Peterka.
Dass durch herkömmliche Rechtsmechanik die Strafbarkeit von Cybergroomern entfällt, wenn auf der anderen Seite eben ein erwachsener Polizist sitzt.
Hier gehe es um den Versuch des Versuchs, kritisieren dagegen die anderen drei Oppositionsparteien, auch Nima Movassat von der Linken.
Während der Beratung ist deutlich geworden, dass die Strafbarkeit nur geschaffen werden soll, um die Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen zu rechtfertigen. So geht's aber nicht. Sie zäumen das Pferd von hinten auf und das machen wir nicht mit.
Strafrecht müsse immer das letzte Mittel sein, mahnt auch der FDP-Rechtspolitiker Martens. Und
natürlich ist es möglich, mit den Mitteln des Polizeirechts solche möglichen Täter zu identifizieren und ihnen klarzumachen, wir beobachten dich.
Und das müsse genügen. Weil sie die erste Regelung aber mittragen, lehnen auch diese drei Fraktionen das Gesetz insgesamt nicht ab.
Gudula Geuter. Die Grüne Woche in Berlin hat ihren ersten Skandal. In einer Messehalle wurde Schweinefleisch aus Russland beschlagnahmt. Die entsprechende Halle wurde geschlossen. Fleisch von außerhalb der EU darf nämlich nicht eingeführt werden. Ansonsten das übliche Bild: Bauern und Landwirte protestieren gegen die ihrer Meinung nach falsche Agrarpolitik der Bundesregierung und der Europäischen Union. Die Bauern fühlen sich in der Klimadiskussion zu Unrecht an den Pranger gestellt. Dieter Nürnberger.
Pünktlich zum ersten Tag der Grünen Woche in Berlin rollten auch die Traktoren, und zwar gleich in mehreren Städten. Protest gegen eine Agrarpolitik, die die Interessen und Nöte vieler Landwirte aus dem Blick verloren habe. Aufgerufen hatte die noch recht junge Initiative Landschaft Verbindung. Und im Gegensatz zu früheren Protesten, wo auch Vertreter rechtspopulistischer Strömungen lautstark mitmachten, gab man heute auch den sogenannten etablierten Parteien eine Bühne. In Berlin warb deshalb beispielsweise Corinna Konrad, Agrarexpertin der FDP-Bundestagsfraktion, dafür, den Dialog nicht abreißen zu lassen.
Auch wenn die Hand weggeschlagen wird, muss man sie trotzdem wieder reichen, und dann geht es weiter, weil nur so können wir die Betriebe auch zukunftsfähig und in die nächste Generation führen.
Ein paar Kilometer weiter öffnete am Morgen die Grüne Woche ihre Pforten, die weltgrößte Messe der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Dass die Stimmung unter den Landwirten derzeit nicht die beste ist, ließ schon vorab der Deutsche Bauernverband verlauten. Die Investitionsbereitschaft gehe zurück. Nach Berlin ist auch Axel Rieke gekommen, ein Milchbauer aus Bayern.
Ja, die Stimmung ist generell nicht so super gut, weil wir ja durch Auslandsprodukte immer wieder unter Preisdruck geraten und weil wir eigentlich staats- und industrieabhängig gemacht werden, dass eigentlich das Produkt den Preis, den es eigentlich erzielen sollte, nicht erzielen kann.
Glaubt man den Experten, dann ist die Grüne Woche politischer denn je. Klimaschutz ist ein großes Thema. Das Umweltbundesamt schreibt der Landwirtschaft hierzulande einen Anteil von rund 7% am Ausstoß der Treibhausgase zu. Handlungsbedarf, auch für Joachim Ruckwied, dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes.
Beispielsweise haben wir uns das Ziel gesetzt, neben der generellen Reduktion der Emissionen bis 2030 um 30% den Anteil von Gülle in Biogas, im Moment haben wir so 20-25%, auf 60% zu erhöhen. Auch das hätte am Ende eine Emissionsreduktion zur Folge.
Erstmals auf der Grünen Woche vertreten ist die Fridays for Future-Bewegung. Die jungen Klimaschützer wollen auf jeden Fall weniger Agrarindustrie, stattdessen mehr Wertschätzung für Lebensmittel, sagt Niklas Schober.
Dass man auf jeden Fall auf Massentierhaltung verzichten sollte. Fleisch essen ist jetzt an sich nichts Schlimmes, aber Massentierhaltung eben schon. Und eben auch fair und lokal, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte.
Mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft fordert auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner. Hähnchenschenkel für lediglich ein paar Eurocent, das sei so wörtlich unanständig. Doch Kritiker wie Felix Prinz zu Löwenstein vom Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft beruhigt das nicht. Besonders auf europäischer Ebene engagiere sich die Regierung viel zu wenig.
Aber wenn wir nicht heute sagen, dass wir am Ende eines Prozesses eine Agrarpolitik brauchen, die für mehr Klima, Tier- und Umweltschutz sorgt, und zwar ausschließlich das tut, sondern immer noch an diesem alten Schema von Einkommensübertragungen hängen, die je mehr Fläche einer hat, umso größer einen belohnt, dann machen wir was falsch.
Und auch morgen werden die Proteste weitergehen. Dann versammeln sich in Berlin all jene, die für eine nachhaltigere Agrarpolitik werben wollen. Rund 10.000 Teilnehmer werden erwartet.
Dieter Nürnberger. Die CDU-Spitze tagt seit heute Abend in der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Zentrum der Klausur steht die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm der Union, das Ende des Jahres verabschiedet werden soll. Dass die Beratungen und die Diskussionen ausgerechnet in Hamburg stattfinden, hat seinen Grund, denn Ende Februar wird in der Hansestadt eine neue Bürgerschaft gewählt und die dortigen Christdemokraten, die können jede Hilfe gebrauchen, wie unser Landeskorrespondent Axel Schröder berichtet.
Mit inhaltlichen Positionierungen zum Grundsatzprogramm hielt sich die CDU-Spitze heute Abend zurück. Im Maritimmuseum, dem Ort der Klausur, gab Generalsekretär Paul Ziemiak nur ein kurzes Statement.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein neues Grundsatzprogramm angestoßen, weil wir gemeinsam und sie federführend davon überzeugt ist, dass wir in einer sich immer weiter verändernden Welt und immer schneller sich verändernden Welt Antworten brauchen auf aktuelle Fragen, aber aus einer bestimmten Haltung heraus. Aus der Haltung des christlichen Menschenbildes, aus der Beantwortung der Bedeutung der Würde des Menschen, auch des Spannungsfeldes zwischen Freiheit und Verantwortung. Und das wollen wir hier auch in verschiedenen Arbeitsgruppen morgen erarbeiten.
In 5 Arbeitsgruppen sollen die Leitlinien des neuen Grundsatzprogramms erarbeitet werden. Es geht um Individualität, Vielfalt, Zusammenhalt, um das Thema Technologie, Ethik, Fortschritt, um Bürger, Gesellschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Soziales, Ökologisches und um Unilateralismus, Bündnisfähigkeit, Multilateralismus. Wie wichtig ihr beim Thema Bündnisfähigkeit die Einbindung in die NATO ist, machte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer heute in Hamburg klar, an der Seite von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der das Thema zusammen mit dem christdemokratischen Führungsteam diskutieren will.
Klar ist, die NATO ist der Eckstein unserer Sicherheitsarchitektur. Die NATO war und ist und aus unserer Sicht muss auch der Garant bleiben für die Sicherheit, nicht nur im Bündnisgebiet, sondern auch in anderen Regionen.
Zu den aktuellen Debatten, die CDU und CSU derzeit umtreiben, äußerten sich heute weder Annegret Kramp-Karrenbauer noch Paul Ziemiak. Zur Grundrente hieß es aus CDU-Kreisen, man werde die Gesetzesvorlage von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil prüfen. Vor allem die Finanzierungsfragen seien noch nicht geklärt. Zum jüngsten Vorstoß von Friedrich Merz, gern im Wahlkampfteam der CDU mitzuarbeiten, ließ die Parteichefin nur verlauten: Ich freue mich über die Bereitschaft von Friedrich Merz, sich zu engagieren. Dass die Klausurtagung der CDU-Spitze in Hamburg stattfindet, liegt am gerade anlaufenden Bürgerschaftswahlkampf in der Hansestadt. Letzte Umfragen sehen die Hamburger CDU bei gerade mal 15%. Markus Weinberg, Spitzenkandidat der CDU an der Elbe, erhofft sich Rückenwind von der Klausurtagung in seiner Heimatstadt.
Wir werden innerlich arbeiten, eine Hamburger Erklärung abgeben und natürlich auch einen Wahlaufruf für alle Hamburgerinnen und Hamburger.
Die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, das Kabinett noch vor der Bundestagswahl 2021 umzubilden, steht zwar offiziell nicht auf der Tagesordnung der Hamburger Klausurtagung, wird aber sicherlich dort diskutiert werden, ist sich der Hamburger Spitzenkandidat Markus Weinberg sicher.
Jede Partei muss ein bisschen auf sich achten, was sie fordert, was sie nicht fordert. Und vor allen Dingen, wenn man etwas fordert, muss man auch selbst vorlegen. Ist auch eine spannende Frage, was man selbst einbringt in die Debatte an Änderungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, es war jetzt auch nochmal ein wichtiger Zeitpunkt, diese Debatte zu führen. Denn wir haben bis 2021 ja noch ein bisschen Zeit und neue Impulse können sicherlich auch positiv wirken.
Bis morgen Mittag dauert die Klausurtagung. Dann will Annegret Kramp-Karrenbauer die Ergebnisse der Beratungen vorstellen.
Die Grundrente spielte also eine Rolle in Hamburg bei der Union auf der Klausur. Wir haben es gerade von Axel Schröder gehört. Und wir wollen das nur noch mal etwas vertiefen. Diese Grundrente soll ja jenen Rentnerinnen und Rentnern zugutekommen, die viele Jahre gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt haben, am Ende aber eben wenig herausbekommen. Für diese Menschen hat die Große Koalition sich darauf verständigt, einen Zuschlag zur Rente zu zahlen, damit sie im Alter nicht zum Sozialfall werden. Schon vor Weihnachten gab es eine grundsätzliche Einigung zur Grundrente und seit gestern nun ist der entsprechende Gesetzentwurf von SPD-Bundesarbeitsminister Heil im Umlauf. Aber im Detail hat die CDU noch Kritik anzubringen. Volker Findhammer stellt uns die Konfliktlage vor.
Es war abzusehen, dass die erneute Kritik der Union nicht lange auf sich warten lassen würde. Die war auch nach der vorläufigen Einigung im Koalitionsausschuss Mitte November nicht wirklich abgebrochen, sondern nur zeitweise verstummt. Mit dem gestern von Arbeitsminister Hubertus Heil vorgelegten Entwurf für die Ressortabstimmung sind die alten Bedenken wieder da und neue hinzugekommen. Im Mittelpunkt steht jetzt allerdings die Finanzierungsfrage. So hat der CDU-Mittelstandspolitiker Carsten Linnemann der Bild-Zeitung gesagt, für die Finanzierung gebe es keine Lösung. Die SPD will das Vorhaben mit den Einnahmen der geplanten Finanztransaktionssteuer umsetzen. Der Gesetzentwurf verstoße gegen die in der Koalition getroffenen Vereinbarungen. Es gebe keine solide Gegenfinanzierung und keine umfassende Einkommensprüfung, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Bloss den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und im WDR erklärte CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach:
Also das Ganze ist Stückwerk und kann so nicht ins Gesetz kommen, obwohl wir natürlich jetzt endlich liefern wollen. Also da ist schlampig gearbeitet worden.
Nach dem Entwurf von Hubertus Heil für die Ressortabstimmung sollen Geringverdiener die Grundrente bekommen, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorweisen können. Das sind vor allem Zeiten, in denen Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung aufgrund einer Beschäftigung oder wie Kindererziehung und Pflegetätigkeit gezahlt wurden. Nach dem korrigierten Entwurf soll der künftige Zuschlag zur gesetzlichen Rente bereits nach 33 Versicherungsjahren beginnen und bis zur Grenze von 35 Jahren ansteigend berechnet werden. Die Union verlangt zudem weitere Klarstellungen zur Höhe des anrechenbaren Einkommens. Den vollen Rentenaufschlag erhalten nur diejenigen, deren monatliches Einkommen als Rentner nicht über 1.250 Euro bei Alleinstehenden und 1.950 Euro bei Ehepaaren liegt. Dabei sollen unverheiratete Lebenspartner nicht berücksichtigt werden, was die Union nicht hinnehmen will. Finanziert werden soll die Grundrente zum Großteil über eine künftige Finanztransaktionssteuer. Aber da gibt es beim vorliegenden Entwurf eine wichtige Einschränkung.
Der Gesetzentwurf ist ohne den Finanzierungsteil in der Ressortabstimmung,
sagt Franziska Haas, die Sprecherin von Arbeitsminister Hubertus Heil, weshalb die Frage sogleich an das zuständige Finanzministerium weitergereicht wurde, wie es um die von Finanzminister Olaf Scholz im vergangenen Dezember angestoßene europäische Regelung steht.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir da bald zu einer Einigung kommen mit diesen Mitgliedstaaten und die Gespräche laufen. Ein Zeitplan ist, hieß mal zeitnah, mehr kann ich Ihnen aber zu dieser weiteren Konkretisierung nicht sagen,
erklärte Christine Wogatzki, stellvertretende Sprecherin des Finanzministeriums. Derweil wirft die Linke der CDU eine erneute Verzögerungstaktik bei der Grundrente vor. Die Union versuche einmal mehr, die Einführung der Grundrente mit Scheinargumenten zu verzögern, sagte Parteichef Bernd Rixinger der Nachrichtenagentur AFP.
Volker Findhammer stellt uns noch einmal die aktuelle Diskussion um die Grundrente dar. Der Koalitionspartner, die Union, hat also Bedenken, die Opposition ja sowieso. Und am Telefon ist Jana Schimke von der Mittelstandsunion. Frau Schimke, was stört Sie denn an Heils Gesetzesvorschlag?
Nun ja, also zunächst einmal haben wir einen Parteitagsbeschluss der CDU vor wenigen Monaten beschlossen. Und wir haben darin uns darauf verständigt, dass eine Reihe von Kriterien erfüllt sein muss, damit wir als Union da auch mitgehen können. Und diese Kriterien sind nicht erfüllt. Das betrifft beispielsweise die Einkommensprüfung bei Ehepaaren und Unverheirateten. Da gibt es Unterschiede, da gibt es eine Verfassungswidrigkeit, so wie es aktuell ausgestaltet ist. Wir haben eine Ungleichbehandlung von Kapitalerträgen im In- und Ausland. Wir haben eine Ungleichbehandlung von Rentnern, die im In- sowie im Ausland leben. Und letztendlich ist auch die Finanzierung, das ist eigentlich so eines mit der größten Probleme, völlig offen.
Haben wir das Geld nicht für die Grundrente?
Das haben wir nicht. Also Vorschlag war gewesen, das über eine europäische Finanztransaktionssteuer zu finanzieren. Und ich kann nicht erkennen, dass es dazu kommt. Und insofern ist der Gesetzesvorschlag nicht ausfinanziert.
Aus dem Finanzministerium, da hören wir ja heute, die sind sehr zuversichtlich. Die sagen, das wird schon werden. Trauen Sie denen nicht?
Naja, also bei Vorhaben dieser Größenordnung zu sagen, wir sind zuversichtlich und das wird schon, das halte ich nicht für seriös. Und mal so zu beschreiben.
Es geht ja um 1,4 Milliarden Euro im ersten Jahr, die Grundrente kostet. Das ist ja gemessen an übrigen Ausgaben des Bundeshaushaltes ja eigentlich kein Ding, oder?
Naja, also bei der Rente haben wir nochmal eine gesonderte Situation. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen beschlossen in den letzten Jahren, die ein steuerliches Mehraufkommen in der Rente von künftig 25 Milliarden Euro jährlich bedeuten. Die Grundrente käme jetzt nochmal obendrauf und wir müssen uns natürlich schon in der Politik auch ganz grundsätzliche Fragen stellen. Also welche Auswirkungen haben unsere Entscheidung auf die künftige finanzielle Situation unseres Landes und vor allen Dingen auch, wie finanzierbar ist das noch für künftige Beitragszahler und werden auch künftige Generationen dann noch von unserem Sozialstaat profitieren können?
Aber Sie haben eben auf Ihren Parteibeschluss hingewiesen. Es gibt ja auch dazu die Koalitionsvereinbarung. Wir erinnern uns, da wurde heftig drum gerungen im Kanzleramt. Das heißt, Sie wollen doch die Grundrente oder wollen Sie sie nicht mehr?
Das muss jeder Abgeordnete mit seinem Gewissen vereinbaren. Wir sind natürlich vertragstreu. Wir haben gesagt, es soll eine Grundrente geben. Ich selber habe da manchmal noch eine etwas andere Auffassung. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das entspricht sicherlich nicht immer der Mehrheitsmeinung meiner Fraktion. Aber im Grunde genommen, Sie haben recht, haben wir beschlossen, dass wir eine Grundrente vereinbaren wollen. Das ist richtig. Aber natürlich zu Kriterien, die wir auch vertreten können.
Und wenn ich Sie höre, dann hört sich das so an, als ob Sie am liebsten dem widersprechen würden.
Das ist richtig. Also ich selber hadere doch schon sehr mit dem Instrument Grundrente, weil ich eine Aufweichung des Äquivalenzprinzips sehe bei unserer Rente. Sie müssen sich vorstellen, wir hätten dann zwar künftig die Situation, dass derjenige, der gearbeitet hat, immer mehr Geld hat als der, der nicht gearbeitet hat. Aber auf der anderen Seite schafft man mit der Grundrente neue Ungerechtigkeiten, weil es Menschen geben wird, die mit staatlicher Unterstützung eine gleiche Rente bekommen werden wie diejenigen, die dafür ein Leben lang gearbeitet haben. Und das ist eine Diskussion, die stelle ich mir wahrlich lebhaft vor.
Im CDU-Wirtschaftsrat heißt es, Generalsekretär Steiger wird zitiert, Grundrente ist absurd. Würden Sie das auch so sehen?
Aus Sicht der jungen Generation kann man das in der Tat so unterstreichen. Wir haben eine Reihe von Regelungen getroffen in den letzten Jahren, die mit einer unglaublichen Leistungsausweitung in der gesetzlichen Rente einhergehen. Wohlgemerkt eine Leistungsauswertung, die keiner Beitragszahlung gegenübersteht. Das ist alles Subventionierung, das ist alles Bezuschussung. Das kann man machen. Aber man sollte es nur machen, wenn man auch sagen kann, dass man das auch in 20 Jahren noch leisten kann. Und dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer.
Aber in der Regierungskoalition war ja vereinbart worden, dass man diesem Personenkreis, um den es da geht, die besondere Lebensleistung eben dadurch anerkennt. Und wir haben jetzt ja gehört, das sind 1,4 Millionen Menschen, 70% davon Frauen. Und dass die Durchschnittsrente, die da gezahlt werden könnte, wäre im Schnitt 70 Euro pro Monat. Wie erklären Sie das denn den Rentnerinnen und Rentnern, wenn Sie jetzt sagen, das ist systemwidrig, das können wir so nicht machen?
Das ist eine Diskussion, die Sie immer wieder führen müssen, wenn Sie Sozialpolitiker sind. Natürlich, die Menschen sehen ihre persönliche, individuelle Situation und nehmen natürlich auch Leistungen, die wir auch gesetzlich auf den Weg bringen, gerne in Anspruch. Wir haben aber eine Verantwortung allen Menschen in Deutschland gegenüber. Und so wünschenswert es oftmals ist, Sozialpolitik auszuweiten, so wichtig ist es eben auch, deren langfristige Finanzierbarkeit zu sichern und vor allen Dingen auch Gerechtigkeit im Rentensystem bestmöglich abzubilden. Und das sehe ich eben durch eine systemwidrige Regelung wie die Grundrente gefährdet, weil die Grundrente eine Rente ist, die man bekommt für nicht gezahlte Beiträge.
Jetzt höre ich, Sie sind die Skeptikerin auf diesem Feld. Rundheraus gefragt, wenn es jetzt die Abstimmung gäbe, stimmen Sie mit Ja oder mit Nein?
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass Sie mir diese Frage heute stellen. Es wäre natürlich unfair, zu Beginn eines Verhandlungsprozesses zu sagen, ich lehne das ab. Aber ich will mal sagen, ich habe erhebliche Zweifel. Gleichwohl wir das im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, gleichwohl es einen Koalitionsbeschluss gibt. Ich bin eine Politikerin, die sich überzeugt und mit Leidenschaft der Sozialpolitik widmet, die noch der jüngeren Generation angehört und die einfach eine Verantwortung auch den Menschen in diesem Land gegenüber hat. Und ich mir deswegen im Moment noch sehr schwer damit tue, diesem Vorschlag zuzustimmen, wenn er denn so kommt, wie er jetzt im Moment vorliegt.
Nochmal anders gefragt, die Grundrente soll ja zum 1. Januar nächsten Jahres starten. Wird das so kommen?
Das ist praktisch schwerlich möglich, ganz ehrlich. Also die Information, die wir haben von den beteiligten Behörden, ist eher die, dass es technisch, administrativ sehr schwer sein wird, das alles umzusetzen. Hinzu kommen die politischen Prozesse. Wir haben ja glücklicherweise einem beschleunigten Verfahren nicht zugestimmt, sondern wollen das natürlich auch im Parlament beraten. Das ist unsere Aufgabe und deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, ob es gelingen wird, das bis dahin dann durchzubringen.
Jana Schimke von der Mittelstandsunion. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend, Frau Schimke.
Sehr gerne, Herr Fischer. Vielen Dank.
Und damit ist es 23.33 Uhr, der Deutschlandfunk. Das war der Tag, jetzt Zeit für unsere Berichte in Kürze. Irans oberster Führer Khamenei greift US-Präsident Trump und auch die Europäer an. Karin Senz.
US-Präsident Trump sei ein Clown, sagte Khamenei vor tausenden Gläubigen in Teheran. Trump behaupte zwar, er werde die Demonstranten unterstützen, am Ende werde er sie aber verraten. Vor zwei Wochen hatten die USA den iranischen General Soleimani im Irak getötet. Seitdem habe das Volk viel mitgemacht, so Khamenei weiter. Aber man habe den USA als Supermacht einen Schlag versetzt. Mit Blick auf das Atomabkommen sagte er, man könne den Europäern genauso wenig vertrauen wie den USA. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten Anfang der Woche ein Schlichtungsverfahren eingeleitet, um Druck auf den Iran auszuüben. Der Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine mit 176 Toten sei bitter und mache die Iraner so traurig, wie er ihre Feinde glücklich mache, so der Ayatollah. Die Proteste, die sich aus Trauerfeiern entwickelt hatten, würden aber keinen Einfluss auf den Kurs des Landes haben. Er stellte sich demonstrativ hinter die Revolutionsgarden. Sie würden für die Sicherheit des Iran stehen. Die Revolutionsgarden hatten die Verantwortung für den Abschuss des Flugzeugs vor gut einer Woche übernommen.
Italiens oberstes Gericht hat die Freilassung von Ex-Seenotretterin Rakete bestätigt. Jörg Seiselberg.
Das Urteil, sagt ein Sprecher der Rettungsorganisation Sea-Watch, sei eine erfreuliche Nachricht. Es bestätige, Carola Rakete habe nichts falsch gemacht, als sie als Kapitänin der Sea-Watch im Juni vergangenen Jahres mit 40 geretteten Menschen an Bord in den Hafen von Lampedusa eingelaufen ist. Mit seiner heutigen Entscheidung stellt das Kassationsgericht in Rom fest, die zuständige Untersuchungsrichterin habe richtig gehandelt, als sie Carola Rakete freiließ. Die Deutsche war damals vorübergehend in Hausarrest, weil sie sich über das Verbot, in Lampedusa einzulaufen, hinweggesetzt hatte und beim Anlegen mit der Sea-Watch gegen ein Schiff der Finanzpolizei geprallt war. Das zuvor wochenlange Ringen, ob die Menschen auf der Sea-Watch nach Italien gebracht werden dürfen, war damals internationales Medienthema. Der seinerzeitige Innenminister Italiens Matteo Salvini hatte Rakete wegen des Einlaufens in Lampedusa als Verbrecherin bezeichnet. Auf das heutige Urteil hat Salvini auf Twitter reagiert. Er nennt die Entscheidung des obersten italienischen Gerichts eine Schande.
Das Bundesfinanzministerium hat eine neue Strategie gegen Geldwäsche und gegen Terrorbekämpfung. Uwe Lüb.
Dafür hat sie eine eigene nationale Strategie entwickelt. Dazu gehört nach Angaben aus dem Bundesfinanzministerium unter anderem, dass alle zuständigen Stellen und Behörden in Bund und Ländern stärker zusammenarbeiten. Durch die bisher vielen verschiedenen Zuständigkeiten gab es Reibungsverluste. Das soll nach den Plänen nicht mehr der Fall sein. Außerdem will der Bund den Straftatbestand der Geldwäsche überarbeiten. Derzeit verweist der Paragraph auf so viele andere, dass er praktisch nur schwer anzuwenden ist. Auch sollen die Aufsichtsbehörden im Finanzbereich öfter und gründlicher auf Geldwäsche prüfen. Die zentrale Meldestelle bei Verdacht auf Geldwäsche, FIU, soll mehr Befugnisse bekommen, konkret zum Beispiel auf mehr Daten zugreifen dürfen. Und international ist die Bundesregierung mit anderen Ländern dafür, eine europäische Stelle einzurichten, die gegen Geldwäsche vorgeht.
Wegen der geringen Zinsen auf dem Kapitalmarkt kürzen die ersten Pensionskassen die Rentenzusagen. Viktor Goitka.
31 der insgesamt 135 Pensionskassen stehen aktuell unter intensivierter Beobachtung der Finanzaufsicht BaFin. Das ist knapp jede fünfte Kasse. Sie müssen intensiv mit der Bonner Behörde zusammenarbeiten, sagt BaFin-Chef Felix Hufeld.
Unternehmen, die besonders tief in der Zinsklemme stecken, müssen uns umso genauer darlegen, wie sie dafür sorgen wollen, dass sie auch künftig die Versprechen erfüllen wollen, die sie ihren Kunden in der Vergangenheit gegeben haben.
Bei 3 Pensionskassen ist es jedoch bereits zu spät. Sie müssen ihren Kunden die Rentenzahlungen zum Teil drastisch kürzen. Betroffen sind Kunden der Kölner Pensionskasse, der Pensionskasse der Caritas und der Steuerberater. Ihre private Zusatzrente sinkt im Extremfall um ein Drittel. Normalerweise muss der frühere Arbeitgeber diese Rentenlücke füllen, doch wenn der Pensionär zum Beispiel selbstständig war oder der einstige Arbeitgeber pleite ist, dann geht das nicht. Die meisten Pensionskassen haben kein anderes Sicherungsnetz. Politiker denken deswegen nun über eine Sicherung für alle Pensionskassen nach.
Und jetzt noch ein Blick zur Börse in Frankfurt am Main. Wie die Woche war, weiß Dorothee Holz.
Das Teilabkommen zwischen den USA und China war diese Woche das beherrschende Thema. Welche Folgen der jahrelange heftig geführte Handelsstreit hatte, zeigte sich deutlich an deutschen und chinesischen Wachstumszahlen. Die deutsche Wirtschaft schaffte 2019 nur ein Mini-Wachstum. Die chinesische Wirtschaft brachte zwar ein Plus von 6,1% auf die Waage, das war aber das schwächste Wachstum seit 30 Jahren. Für China ist das Teilabkommen also sehr wichtig. Peking sieht es als Erfolg an, sagt China-Kenner Janis Hübner von der DK Bank.
Es war am wichtigsten, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe an der Front zu kriegen, keine weitere Eskalation, Zeit zu gewinnen.
In Europa bleibt man weiter skeptisch, an den Börsen herrschte Zurückhaltung. Nur zum Wochenschluss ging es recht beherzt aufwärts. Der DAX schaffte ein Plus von 0,7%, schloss bei 13.526 Punkten. Eine leicht positive Wochenbilanz. Die mittelgroßen deutschen börsennotierten Unternehmen sind den Großkonzernen davongeeilt. Der MDAX erreichte ein neues Allzeithoch, notierte zwischenzeitlich bei rund 28.700 Punkten. Autoaktien lieferten ein gemischtes Bild ab. VW-Aktien waren gefragt. Bei Daimler und BMW ging es leicht runter. Die Angst vor Strafzöllen aus den USA hat sich aber etwas gelegt. Die Zölle seien derzeit kein Thema, so EU-Handelskommissar Hogan. RWE gehörte diese Woche im DAX zu den großen Gewinnern. Die Bundesregierung will Versorgern Milliarden zahlen als Kompensation für den Kohleausstieg. Das kam bei Analysten gut an.
In der Ukraine, da herrscht gerade offenbar Chaos in der politischen Führungsebene. Das kann man zumindest vermuten, wenn der Ministerpräsident erst ankündigt, er werde zurücktreten, wenig später dann aber der Präsident genau das ablehnt. Hintergrund ist die Veröffentlichung eines Mitschnitts, in dem sich der 35-jährige Gontscharuk unvorteilhaft über Präsident Zelensky geäußert hatte. Die Wirrnis in Kiew erklärt Florian Kellermann.
Das Vertrauen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und dem Regierungschef ist angeknackst. Das war deutlich zu merken. Gegen Abend veröffentlichte Zelensky ein Video von einem Treffen mit Oleksiy Honcharuk. Er ließ dem Ministerpräsidenten die Leviten. Die Ministerien arbeiteten ineffektiv und ein Skandal beim Gaskonzern Naftohas sei aufzuarbeiten. Zelenskys Fazit:
Хочу вам нагадати саме початок нашої роботи.
Ich erinnere Sie an den Anfang unserer Zusammenarbeit. Die Gesellschaft und ich haben Ihnen einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Mir scheint, Sie haben diesen Vorschuss noch nicht zurückgezahlt, aber Sie haben genug Energie, um das zu schaffen. Er gebe dem Ministerpräsidenten also noch eine Chance, sagte Zelensky und lehne dessen Rücktrittsgesuch ab. Damit hat der Präsident seine erste innenpolitische Krise seiner neunmonatigen Amtszeit vorerst beendet. Seine Gegner hatten ihm von Anfang an vorgeworfen, dass er als ehemaliger Kabarettist für das höchste Amt im Staat nicht geeignet sei. In dieser Woche waren Tonaufnahmen publik geworden aus einer nicht öffentlichen Sitzung, in denen das ausgerechnet einer seiner engsten Vertrauten zu bestätigen schien, Ministerpräsident Oleksiy Honcharuk. Zitat Honcharuk: Zelensky hat ein sehr primitives, also einfaches Verständnis von ökonomischen Prozessen. Auch von einem Loch im Kopf des Präsidenten war da die Rede. Wechselkursschwankungen könne man ihm nur so erklären, dass man die Frage beantworte, ob ein traditioneller osteuropäischer Fleischsalat dadurch billiger oder teurer werde. Honcharuk reichte ein Rücktrittsgesuch ein, obwohl er sich als Opfer einer Schmutzkampagne sah.
Останнім часом проти мене особисто і проти уряду.
In letzter Zeit gab es massierte Attacken gegen mich und meine Regierung in den Medien. Sie zeigen nur eins: Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben viele Kanäle, über die Schmiergelder geflossen sind, geschlossen. Die Diebe verlieren jeden Tag Millionen. Und nun versuchen sie, den alten Status quo wiederherzustellen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Der 35-jährige Honcharuk gilt im Machtzirkel um Zelensky als klar westlich orientiert. Er stellt damit ein Gegengewicht zum Einfluss des Oligarchen Ihor Kolomoyski dar. Der Milliardär Kolomoyski war ein Förderer von Zelensky. Zuletzt riet er dem Präsidenten, die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds zu beenden und eine Partnerschaft mit Russland anzustreben. Abgeordnete aus Zelenskys Partei, Diener des Volkes, die mit Kolomoyski in Verbindung stehen, sprachen denn auch bereits über einen möglichen Nachfolger. So der Abgeordnete Oleksandr Dubinsky gegenüber dem Fernsehsender ZIK. Ich würde mir wünschen, dass sich ein Nachfolger in Wirtschaftsfragen auskennt. Wir bekommen von der Regierung doch nur Reklame in eigener Sache präsentiert. Mit Zahlen über angebliches Wachstum und Haushaltseinnahmen, die in Wahrheit nichts anderes als ein Fake sind. In der Wahrnehmung vieler Ukrainer spielt Ministerpräsident Honcharuk eine eher geringe Rolle. Viele nehmen Zelensky als alles entscheidenden Politiker wahr. Der Präsident hatte zuletzt weiterhin großen Rückhalt in der Bevölkerung, wie Umfragen zeigen. Dazu trug bei, dass es während seiner Amtszeit schon zwei große Gefangenenaustausche mit Russland gab. Im Donezbecken, wo die Ukraine gegen von Russland gesteuerte Separatisten kämpft, haben sich die Armeen auf beiden Seiten an manchen Punkten zurückgezogen.
Florian Kellermann. Wir haben es vorhin gehört, der geistliche Führer des Irans, Khamenei, wirft den Europäern vor, man könne ihnen genauso wenig trauen wie den USA. Damit sprach er das Atomabkommen an, aus dem die USA einseitig ausgestiegen waren. Und seitdem versucht Europa, dieses Abkommen zu retten, was aber schwierig ist, da die USA die Europäer unter Druck setzen. Und die haben jetzt das Streitschlichtungsverfahren in Gang gesetzt, so wie vorgesehen, weil sich der Iran nicht mehr an das Abkommen gebunden fühlt. Und angeblich soll der Drohung aus den USA mit Zöllen auf europäische Autos dieser Weg eben beschleunigt worden sein. In Berlin wird das aber heftig zurückgewiesen. Frank Capellan.
Kuschen Merkel und Maas vor dem amerikanischen Präsidenten? Für Omid Nuripur scheint die Sache einigermaßen klar zu sein. Die Bundesregierung zeigt ihre Erpressbarkeit auf offener Bühne, schimpft der Außenexperte der Grünen. Sie kann den Verdacht nicht entkräften, dass die Drohung der Amerikaner zum jetzigen Zeitpunkt das Schlichtungsverfahren mit dem Iran ausgelöst hat, so Nuripur gegenüber dem Spiegel. Trump hatte damit gedroht, Strafzölle auf europäische Autoimporte in Höhe von 25% zu erheben, sollten Frankreich, Deutschland und Großbritannien den Druck auf Teheran nicht erhöhen. Das bestätigt inzwischen auch das Auswärtige Amt. Sozialdemokrat Heiko Maas streitet allerdings ab, dass dies der Grund dafür war, ein Verfahren in Gang zu setzen, das im Atomabkommen vorgesehen ist. Vielmehr, so der Außenminister im ZDF, sei dies schon lange in Erwägung gezogen worden, nachdem die Iraner erklärt hatten, sich dem Abkommen nicht mehr verpflichtet zu fühlen.
Wir erhöhen auch den Druck. Deshalb haben wir diesen Streitschlichtungsmechanismus im Atomabkommen ausgelöst. Das heißt, jetzt haben wir eine Frist von 2x15 Tagen, die kann verlängert werden. In diesen 2x15 Tagen muss mit dem Iran verhandelt werden und der Iran muss zur Einhaltung seiner Verpflichtungen wieder bewogen werden.
In einer Sondersitzung befasst sich heute Morgen auch der Auswärtige Ausschuss mit der Thematik. Nach außen allerdings dringt nichts. Das Treffen wird klassifiziert, was bedeutet, dass Stillschweigen vereinbart wird. Und auch das nährt Spekulationen. Die Drohung des amerikanischen Präsidenten mit Autozöllen könnte die Ingangsetzung des Schlichtungsverfahrens zumindest beschleunigt haben. Die Politikwissenschaftlerin und USA-Expertin Constanze Stelzenmüller hält das dennoch für sehr unwahrscheinlich.
Die Auslösung dieses Schlichtungsmechanismus hat hier ja schon Wochen und Monate stattgefunden. Die Amerikaner hatten schon vorher mal gedrängelt. Also das würde ich jetzt nicht so ernst nehmen.
Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuvor daran erinnert, dass der Iran die Urananreicherung wieder hochgefahren habe. Das Anrufen der Streitschlichtung, heißt es in Regierungskreisen, sei somit nicht überraschend. Die Christdemokratin bekräftigt allerdings, die Europäische Union werde nicht auf die ganz harte Linie der USA gegenüber dem Iran einschwenken. Ähnlich auch Außenminister Heiko Maas.
Der Druck wird jetzt erhöht. Es geht nicht ganz ohne Druck. Aber der Druck darf nie dazu führen, dass die Gespräche abbrechen.
Der iranische Außenminister Zarif warf Deutschland, Frankreich und Großbritannien unterdessen vor, sie hätten die Reste des Atomabkommens verkauft, um neue Zölle von Trump zu verhindern. Allerdings sind entsprechende Drohungen des US-Präsidenten für die Europäer nichts Neues. EU-Handelskommissar Phil Hogan meinte am Rande von Gesprächen in Washington heute, das Thema Strafzölle habe aktuell keine Rolle mehr gespielt. Das sollten doch gute Nachrichten für die Automobilindustrie sein, meint Hogan. Angesprochen auf die jüngsten Drohungen Trumps erklärte er, davon weiß ich nichts.
Frank Capellan. Bei der Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober vergangenen Jahres, da hatte Ministerpräsident Ramelow von den Linken mit seiner Partei zwar die meisten Sitze errungen, aber zum Regieren reichte es nicht. Und seitdem wurde über eine neue Koalition verhandelt. Heute stellten Linke, SPD und Grüne ihr Regierungsprogramm vor. Doch das nur ein Etappenziel, wie Henry Bernhard aus Erfurt berichtet.
Politiker, die ihren frisch ausgehandelten Koalitionsvertrag vorstellen, treten für gewöhnlich mit von langen Sitzungen gezeichneten, aber auch entspannten Gesichtern vor die Kamera. Normalerweise. Den drei Spitzen von Linken, SPD und Grünen ist das heute nicht so ganz leicht gefallen. Das Lächeln wirkte gefroren. Denn man ist sich inhaltlich einig geworden, nicht aber in der Frage der Verteilung der Ministerien. Nach 10 Stunden Verhandlungen hatte man sich am Donnerstagabend ergebnislos vertagt. Dennoch verkündeten die Parteispitzen die Schwerpunkte des Koalitionsvertrages. Soziales, Ökologie, Bildung. Erst auf Nachfrage der Journalisten äußerte sich Susanne Hennig-Welsow, Parteivorsitzende der Linken, zum Streit hinter verschlossenen Türen.
Na, ich dachte, das fällt nicht auf, aber... Und nein, aus meiner Sicht ist das Projekt nicht gefährdet, sondern ich bin optimistisch, dass wir am 5. und am 6. Februar Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen.
Der Plan der Linken und Sozialdemokraten war gewesen, dass sich kaum etwas ändert. Alle Ministerienzuschnitte sollten so bleiben, wie sie sind, auch die Verteilung unter den Koalitionspartnern. Sogar die Minister sollten nur wenige Wechsel erfahren. Dabei wollten aber die Grünen nicht mitspielen. Schon lange bevor das in den Koalitionsverhandlungen überhaupt thematisiert werden sollte, machten sie ihre Ansprüche geltend. Zum Ärger der Koalitionspartner. Landwirtschaft und Forsten müsse mit in das von den Grünen besetzte Umweltministerium. Der grüne Fraktionsvorsitzende Dirk Adams sagte schon im Dezember:
Richtig ist, dass wir Grüne ja immer gesagt haben, wir brauchen auch den Teil Landwirtschaft, um Umweltpolitik richtig machen zu können. Im Übrigen ist das auch Landwirtschaftspolitik, die man nur richtig machen kann, wenn man diesen Umweltaspekt immer mit dabei hat. Das ist der Weg, den Bündnis 90 Die Grünen anbieten will und kann.
Das aber will Bodo Ramelow nicht, das wollen seine Linken nicht. Vor 5 Jahren wurden Landwirtschaft und Forsten extra aus dem Umweltministerium herausgelöst und an das linksgeführte Infrastrukturministerium angegliedert, weil die Bauern sich nicht von einer grünen Ministerin regieren lassen wollen. Das machten sie in dieser Woche auch nochmal auf einer Demonstration vor dem Erfurter Landtag deutlich. Die amtierende und designierte Umweltministerin Anja Sigismund von den Grünen aber will die Landwirtschaft unbedingt in ihrem Ministerium. Äußern will sie sich dazu aber nicht.
Die offenen Fragen klären die 3 Koalitionspartner in den dafür geeigneten Räumen.
Und noch einen zweiten Streitfall gibt es. Die Grünen wollen das Justizministerium nicht mehr, zumal ihr Minister Dieter Lauinger nach diversen Ungeschicklichkeiten, die auch zu einem Untersuchungsausschuss führten, nicht mehr ministrabel ist. Die Grünen wollen stattdessen das Infrastrukturministerium, das in linker Hand ist. Auch das kann Dirk Adams begründen.
Natürlich gibt es Häuser, wie zum Beispiel die Abteilung Verkehr und Bauen im TMI, wo man besonders viel grüne Politik umsetzen kann. Weil da geht es um Klimaschutz, da geht es um guten ländlichen Nahverkehr, da geht es um Radverkehr. Und da braucht Thüringen dringend Impulse, die wir Grüne geben können.
Linke und SPD sehen das anders und sind von den Grünen zunehmend genervt. Eine Partei mit 5,2% könne froh sein, wenn sie überhaupt 2 Ministerien bekomme. Die Linken-Chefin Susanne Hennig-Welsow kommentierte diese Woche trocken:
Und es wird niemand aus der Koalition aussteigen, weil irgendwelche Wünsche nicht erfüllt werden. Also ich bin da relativ entspannt. Ja.
In der nächsten Woche sollen die Verhandlungen weitergehen.
Das Dresdner Landgericht hat 5 Männer und eine Frau wegen der Mitgliedschaft in der rechtsextremistischen Freien Kameradschaft Dresden zu Haftstrafen bis zu 6 Jahren verurteilt. Bastian Brandau.
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Das Verfahren habe gezeigt, dass dieses Brecht-Zitat aktueller sei denn je, so der vorsitzende Richter bei der Verkündung des Urteils. Zwischen 2 Jahren und 10 Monaten und 6 Jahren Haft für die 6 Angeklagten. Wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen, gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch. Einer der Angeklagten wird nach Jugendstrafrecht verurteilt. Sie seien keine harmlosen, besorgten Bürger, die nur ihre Meinung sagen wollten, so der vorsitzende Richter weiter. Thomas Ziegler, Sprecher des Landgerichts Dresden.
Die Kammer hat auch klargestellt, dass die Angeklagten sämtlich aus zutiefst rassistischen Motiven gehandelt haben und also auch dem Nationalsozialismus anhängen. Es gibt ja auch entsprechende Durchsuchungsergebnisse, also Bilder von Hitler, Hakenkreuze etc., die Gesinnung der Angeklagten eindeutig belegen.
In den Jahren 2015 und 16, so sieht es das Gericht als erwiesen an, verüben die Angeklagten teilweise mit Sprengstoff Anschläge auf Asylunterkünfte und ein linkes Wohnprojekt in Dresden, greifen aus rassistischen Motiven Menschen auf offener Straße an und fügen ihnen Verletzungen zu. Auch bei den Ausschreitungen in Heidenau und dem Sturm von über 200 Neonazis auf den als links geltenden Leipziger Stadtteil Konnewitz sind demnach Angeklagte dabei. Dabei agieren die Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden konspirativ und gemeinsam mit anderen extrem rechten Gruppen, wie etwa den verurteilten Rechtsterroristen der Gruppe Freital. Mit seinem Urteil bleibt das Gericht hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück, die bis zu 7 Jahre gefordert hatte. In seinem Plädoyer hatte der Staatsanwalt mehrfach auf die Rolle der Pegida-Bewegung bei der Vernetzung rechtsextremer Gruppen in Dresden hingewiesen. Dieser und andere Prozesse hätten diese Vernetzung in den vergangenen Jahren deutlich gemacht, sagen ProzessbeobachterInnen wie Andrea Hübler. Für den Verein RAA Sachsen berät sie Opfer rechter Gewalt.
Und da ist schon einiges, was hier 2015 und 16 uns als Opferberatung auch massiv beschäftigt hat in der Betreuung der Betroffenen von diesen Taten ans Licht gekommen. Wobei wir auch sagen müssen, dass auch nach wie vor einige der Taten noch im Dunkeln liegen und die hier Verurteilten bis heute dazu schweigen. Und ich denke, dass da noch deutlich mehr viel Wissen da ist über Taten, die in der Zeit stattgefunden haben.
4 der 6 Angeklagten sind mit dem heutigen Urteil zunächst auf freiem Fuß. Weil sie mit der U-Haft einen Großteil ihrer Strafe abgesessen haben, sieht das Gericht keinen Haftgrund mehr. Sichtbare Zufriedenheit darüber bei diesen Angeklagten und ihren Unterstützern aus der extrem rechten Szene im Zuschauerbereich. Nur gegen einen der Angeklagten hält das Gericht den Haftbefehl wegen zahlreicher auch einschlägiger Vorstrafen aufrecht. Politiker von CDU, Grünen und der Linken in Sachsen begrüßten die Gerichtsentscheidung als wichtiges Signal im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Gegen das Urteil ist Revision möglich.
Und jetzt haben wir noch Zeit, mal in die Kommentare der Zeitungen vom Samstag zu blicken. Das macht Philipp Hinken.
Ein Thema ist der Vorstoß des Bundestags zur Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet. Der Rechtsstaat schärft seine Waffen, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Ermittler dürfen sich nun mit computergenerierten Videos Zutritt zu einschlägigen Internetforen verschaffen. Mit anderen Worten, es wird Dreck produziert, um sauber machen zu können. Ein schmutziges, aber leider notwendiges Geschäft. Die westfälischen Nachrichten aus Münster ergänzen: Das Vorgehen mag irritieren. Im Drogen- oder Waffenhandel ist die Lockvogelmethode aber längst erfolgreich etabliert. Allein mit einem solchen Gesetz sei das Problem noch nicht gelöst, findet der Reutlinger Generalanzeiger. Die meisten Kinder werden von Menschen aus ihrem Umfeld missbraucht. Diesem verdeckten Missbrauch auf die Spur zu kommen, bleibt eine Herkulesaufgabe für die Ermittler. Und diese sind dabei den Tätern leider weiterhin zahlenmäßig unterlegen. Die Stuttgarter Zeitung geht auf den Aspekt ein, dass künftig auch anzügliches Schreiben mit Lockvögeln strafbar ist, die sich als Minderjährige ausgeben. Bestraft werden alleine die bösen Gedanken. Das ist rechtsstaatlich hochbedenklich. Im echten Leben gilt der Grundsatz, dass der Kauf eines Messers nicht ausreicht, um jemanden wegen versuchten Mordes zu verurteilen. Mit dem Vorverlagern der Strafbarkeit besteht die Gefahr, dass bewährte Dämme Risse erhalten. Ein weiteres Thema ist die Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hat Vertreter aus mehr als 10 Ländern zu den Beratungen geladen. Jetzt ist Schulterschluss gefragt, notiert der Tagesspiegel aus Berlin. Nur wenn Europa, Amerika und China einig auftreten und andere abhalten, mit noch mehr Waffen mitzumischen, dann kann die Berliner Konferenz ein Anfang sein. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg kritisiert, dass Griechenland nicht zur Konferenz eingeladen wurde. Mit Recht ist Athen empört. Wenn Deutschland in der Region ein ehrlicher Makler sein will, muss es dem türkischen Imperialismus Grenzen setzen. Das geht aber nicht, indem man vor den Osmanen einknickt und die Griechen von Verhandlungen ausschließt. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen konstatiert: Die Kanzlerin verfolgt knallharte Interessen. Eskaliert der Konflikt weiter, hat das auch Auswirkungen auf die Anzahl der Flüchtlingsboote, die mit dem Ziel Europa ablegen. Gäbe es eine neue Flüchtlingswelle, es wäre sicher ein zentrales Thema im nächsten Bundestagswahlkampf.
Philipp Hinken mit der Presseschau hier bei uns im Deutschlandfunk zum Ende unserer Sendung. Das war der Tag. Ich kann Sie nun zur Unterhaltung auf den anschließenden Mitternachtskrimi hinweisen. Heute die Kriminalkomödie Das Geheimnis von Schloss Greifenklau. Gute Nacht für heute. Ich bin Jochen Fischer.